Vor zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert. Und ich möchte euch alle jetzt mitnehmen in die Zeit nach Ostern. Nämlich in die Geschichte eben von dem sogenannten ungläubigen Thomas, der das auch erlebt hat, wo wir jetzt im Lied mitbekommen haben. Der Ozean von ganz verschiedenen Gefühlen, von Höhen und von Tiefen. Und wir finden die Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 24. Und die möchte ich jetzt lesen. Johannes 20, ab Vers 24. Erlebnis nach Ostern. Da heißt Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Danach wandte er sich zu Thomas und forderte ihn auf. Leg deine Finger auf die Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig oder Glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Soweit die Geschichte. Wir haben gelesen im Vers 24, Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen. Eine erste Frage, wer ist denn eigentlich der Thomas gewesen? Wir hören hier dazu eine Live-Schaltung direkt nach Jerusalem zu den damaligen Jüngern. Hört gut zu, was die sagen.
Thomas! Thomas! Oh Mann! Immer muss man auf dich warten.
Kein Stress, bist schon da.
Du bist schon wieder der Letzte. Jesus und die anderen Jünger sind schon aufgebrochen.
Ich bin nur schnell austreten.
Typisch Thomas. Schon bei deiner Geburt bist du zweite gsi.
Tja, mein Name erinnert mich auch ständig dran.
Wie meinst?
Wo bei meiner Mami nach dem ersten Baby plötzlich noch das zweite rausgekommen ist, hat sie nicht einmal einen richtigen Namen parat gehabt. Darum heisse ich halt einfach Thomas. Zwilling. So bin ich halt schon wirklich immer der Zweite gewesen.
Und trotzdem hat Jesus dich als sein Jünger auserwählt und nicht deine älteren Brüder.
Ja, Jesus ist einfach zu mir gekommen und hat gesagt, Thomas, folg mir nachher. Und weil ich in meinem Leben halt einfach immer gemacht habe, was man mir gesagt hat, bin ich einfach gegangen.
Das ist doch super, wenn man so unbeschwert leben kann.
So unbeschwert bin ich jetzt im Fall auch wieder nicht. Aber du hast ja schon recht. Ich bin vielleicht nicht immer so schnell. Darum sage ich auch nicht so viel, wenn wir alle zusammen sind.
Thomas!
Das ist ja so das typische Urbild im Volksmund, wie man den Thomas einschätzen. Ein wankelmütiger, ein labiler Zweifler. Einer, der immer ein bisschen zu spät kommt. Typisch Thomas. Eben ein Träumer. Und ich habe in der Vorbereitung von dieser Predigt versucht, alle Stellen, die wir haben, über den Thomas im Neuen Testament, es gibt ja einige, miteinander zu vergleichen. Und ich wage zu sagen, dass das Bild, das Volksmundbild vom Thomas, das wir auch vorher gehört haben, nicht ganz stimmt. Ich wage zu sagen, dass es da ein gewisses Missverständnis gibt. Der Professor Gerhard Meyer, der schätzt sich unglaublich als Bibelausleger, das war der langjährige Vorsitzende, hat man dem gesagt, in Deutschland vom Württembergischen Kirchenverband, Professor Gerhard Meyer, später den Dozent an verschiedenen bibeltreuen Hochschulen. Ich habe ihn noch im hohen Alter erlebt, das war für mich ein Erlebnis gewesen, der kleine Mann mit seinen leuchtenden Augen. Ich war ja der SDH gewesen, so mal als Gast reingehöckelt. Vergiss ich nicht mehr, wie er durch alle Studenten gelaufen ist, auswendig, die haben gelöchert mit Fragen über das Matthäus-Evangelium. Er in aller Ruhe immer differenzierte Antworten gegeben. Dann habe ich noch etwas Schönes erlebt. Plötzlich hat es geheißen, alle Fremden müssen aus dem Unterrichtssaal raus. Es waren nur zwei gewesen, der Gerhard Meyer und ich. Und dann sind wir draussen noch zusammengehöckelt und ich habe die leuchtenden Augen von dem Mann schauen. Der Gerhard Meyer, ich tue immer wieder mal seine Kommentare konsultieren, wenn ich eine Predigt vorbereite. Das habe ich jetzt auch hier gemacht. Und er hat einen Untertitel zu dieser Geschichte und den übernehme ich jetzt einfach, weil ich es nicht besser formulieren kann. Er sagt dazu, ein Dank an den nüchternen Thomas. Mir gefällt das. Ein Dank an den nüchternen Thomas. Warum? Wenn wir die verschiedenen Bibelstellen zusammennehmen, wird uns nämlich ein Bild von einem Charakter zeigen, der überhaupt nichts mit einem Träumer zu tun hat. Überhaupt nichts mit einem labilen Mann. Sondern ein Bild wird uns dort zeigen von einem Mann, der sehr entschlossen war. Der entsprechende Impulse den Jüngern weitergeht. Johannes 11, Vers 16 zum Beispiel, ist der Thomas bereit gewesen, zusammen mit Jesus zu sterben. Oder an einer anderen Stelle, Johannes 14, hat der Thomas ist es gewesen, auf Klarheit gedrängt hat. Ist es ein Thomas gewesen, der wollte Gewissheit haben. Und der Auslöser war von einem von den einzigartigsten Aussprüchen, die wir haben von Jesus im Neuen Testament. Wo Jesus nämlich nachher gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein durch mich. Der Thomas ist die Schuld, der Auslöser. Dass wir die einzigartige Aussage haben von Jesus. Ein Dank an nüchternen Thomas. Der Thomas war also kein Schlaffi. Kein Träumer. Nicht einer, der nicht weiss, was er will und nicht weiss, ob er überhaupt etwas will, sondern er war ein Mann, der es genau wissen wollte. Mir gefällt der Thomas. Er ist mir so richtig ans Herz gewachsen. Ich hatte so richtig Freude in der Vorbereitung an diesem Thema, wo ich tiefer eingetaucht bin. Ein Dank an nüchternen Thomas tatsächlich. Natürlich hätte Thomas das mit Jesus zuerst nur wollen, mit dem Verstand, mit rational, logisch erfassen. Aber ich sage es nochmal, der Thomas war ein nüchterner Mann, ein Mann, der entschlossen war, der treu war. Können wir ableiten aus diesen Stellen. Und auch ein Mann, der lernbereit war. Und das sind noch heute gute Voraussetzungen, um im Glauben weiterzukommen. Um brauchbar zu sein und zu werden für Jesus. Und darum dürfen wir uns von dem Thomas ein grosses, dickes Stück abschneiden. Ich sage es nochmal, ein entschlossener Mann, ein nüchterner Mann, ein lernbereiter Mann, der vorwärts gegangen ist. Und das zeigt auch den weiteren Verlauf vom Leben von Thomas. Es ist nämlich kein anderer als der Thomas aus dem engsten Jüngerkreis, der weiter gereist ist, um andere Menschen zu missionieren. Der so viel Strapazen auf sich genommen hat wie der Thomas. Und so weiss man aus der Kirchengeschichte, dass der Thomas der Erste war, der zum Beispiel im Iran, da sehen wir die Karte, jetzt müssen wir schauen, da ist Israel, wo in Iran gegangen ist, missionieren, und es sind viele lebendige Gemeinden entstanden. Und nachher ist er weitergereist, zu Fuß, bis nach Indien. Der Thomas gilt als der erste Missionar von Indien. Man hat das erst später herausgefunden. Die sogenannten Thomas-Christen. Und heute werden Christen in Indien wieder massiv verfolgt. Man wird uns übrigens am Dienstag auch mit dem beschäftigen. Für die Christen in Indien beten. Ein eifriger Missionar. Keiner ist so weit gereist wie er von all diesen Jüngern. Auch da ein Dank an entschlossenen, an nüchternen Thomas. Aber jetzt wollen wir weiter in die Geschichte eintauchen. Ich lese nochmal Vers 24 und 25. Thomas, auch Didymus, genannt einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen, als er auferstandene. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Aber da spüren wir wieder etwas von dem Charakterzug von Thomas. Von der Entschiedenheit. Von dem, der Thomas war einer, der hat es genau wissen. Und zu dem spüren muss den Wort hinaus, in der Einverstanden, so eine gewisse Entrüstung. Vielleicht spüren wir sogar ein bisschen versteckten Frust. Oder vielleicht sogar ein bisschen verletzten Stolz. Sind nicht sicher. Aber unser Herz ist ja manchmal so wie eine Wundertüte. Wir können ja selber oft nicht ergründen, was da in uns innen passiert. Warum Entrüstung? Warum vielleicht versteckten Frust? Warum vielleicht sogar verletzter Stolz? Weil die anderen etwas erlebt haben, was er nicht erlebt hat. Weil die anderen im Vorteil sind gegenüber dem Thomas. Sie haben vielleicht gewurmt. Verletzter Stolz, versteckter Frust. Wir wissen es nicht sicher, aber auf jeden Fall, und das ist ein schöner Dank an den nüchternen Thomas, er will das Gleiche wie die anderen Jünger erleben. Ich sage zu wenig. Er will noch mehr erleben als die anderen Jünger, haben wir gelesen. Er will noch mehr erleben. Er sagt, ich will meinen Finger und meine Hand auch in die wunden Stellen vom Körper von Jesus legen. Das haben die anderen Jünger nicht gewagt. Das haben die anderen Jünger nicht gemacht. Und jetzt kommen wir zur Frage, die für uns heute noch aktuell ist, nämlich zu dieser Frage, dürfen wir denn an Jesus Forderungen stellen nach sichtbaren Zeichen? Darf man Jesus so herausfordern? Erst wenn du das tust, Jesus, was ich dir sage, dann glaube ich, dann mache ich das, was du willst. Darf man das? Schon noch mutig, wenn er da auftritt, energisch und fordernd gegenüber Jesus. Darf man das? Was wollen wir als Antwort geben? Sicher nicht als Regel. Das zeigt uns ja gerade der letzte Vers von dieser Geschichte. Definitiv. Sicher nicht als Regel. Andererseits, und jetzt zitiere ich nochmal der Gerhard Meyer, zitiere, weil ich es einfach nicht besser sagen kann. In aufrichtig suchender Glaubensnot ist es legitim, Jesus nach Zeichen zu bitten. Ich sage es nochmal, schön formuliert, wie es der Gerhard Meyer sagt. In aufrichtig suchender Glaubensnot ist es legitim. Und das zeigt uns auch das Alte Testament. Wir haben ja viele Geschichten, zum Beispiel der verzweifelte Jakob, der mit Gott gekämpft hat in seiner Verzweiflung und gesagt hat, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und was lesen wir nach dem Kampf? Es heißt wunderbar, Jakob ging die Sonne auf. Die Sonne auf. Oder der Gideon. Gott auch herausgefordert, indem er zweimal Pfähle ausgelegt hat. Nach Zeichen gefordert. Oder ich denke, das Wort, das Gott und der Prophet Jeremia ausrichten lassen hat, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Ich sage es nochmal, in aufrichtiger Glaubensnot ist das legitim. Und wie viele Menschen bis heute sind so zum Glauben gekommen. Ich habe das selber auch so erlebt, die Hautzeichen gefordert. Wieder zurückerinnert worden, als ich ein Teenager war, bin mit 15 Jahren, haben meine Eltern gesagt, Matthias, du gehst ins Unti-Lager. Die haben gesagt, nein, sicher nicht. Also ich will doch nicht meine Zeit mit dem Sohn Jesus verschwenden. Und dann haben meine Eltern gesagt, bis du 15 bist, sag mir, wie es läuft bei deinem Leben. Du musst gar nicht diskutieren. Und ich war in diesem Unti-Lager, habe den letzten Platz gesucht. Den habe ich auch gefunden. Beim Schlafen, den letzten, in der Ecke hinten. Und beim Unterricht auch, zuhinterst. Und so bin ich da gesessen. Ich habe mich tödlich angeschissen. Aber Jesus erreicht auch die, die zuhinterst sitzen. Jesus erreicht auch die, die es anschießt. Und als ich zuhinterst gesessen mit meiner Schnüre, meine Eltern haben mir erst nachher gesagt, sie haben gedacht, dass ich wieder heimkomme während dem Lager. Redet Jesus durch den Heiligen Geist zu mir. Ganz fein. Aber kontinuierlich. Und ich habe angefangen, für mich zu beten, für mich still zu beten. Jesus, wenn es dich wirklich gibt und wenn du mich wirklich in deiner Nachfolge haben willst, dann zeig mir das ganz klar. Ich habe nie gedacht, dass das Gebet bewirkt. 3-4 Mal, es sind aber nicht 4 Tage gegangen, hat Jesus derart klar mein Gebet erhört, dass ich richtig verschrocken bin. So im Gottesdienst heute Morgen. Zuhinterst gehocken mit einer sättigen Schnüre. Und Jesus, eine klare Antwort. Der Pastor hat es gar nicht gemerkt, also ein Werkzeug war. Die nebenan haben es nicht gemerkt, aber ich habe es gemerkt. Jetzt ruft Jesus, und zwar so glasklar, wenn ich das nie gedacht hätte, dass das möglich ist. Und ich habe am gleichen Tag mein Leben dem Jesus anvertraut. Die beste Entscheidung, die ich je gefällt habe in meinem Leben. Auf der anderen Seite haben wir keinen Anspruch auf Erfüllung von unseren Forderungen. Kürzlich hat mir ein Mann gesagt, ich habe mit Gott einen Deal gemacht. Er ist in einer persönlichen Not. Er hat gesagt, Gott, wenn du meine Gebete hörst, dann streiche ich alle Projekte, die dir nicht gefallen. Streichen. Und dann hat er zu mir gesagt, aber Gott hat nicht erhört. Ja, und jetzt existiert Gott nicht. Nein, wir haben keinen Anspruch auf die Erfüllung unserer Forderungen. Warum? Weil Gott heilig ist. Ich erinnere nochmal an das Endschreiben. Und weil Gott heilig ist, können wir nicht einfach über ihn verfügen. Weil Gott heilig ist, können wir nicht einfach irgendwelche Deals mit ihm abschliessen. Gott, ich gebe dir so viel und du musst mir so viel geben. So funktioniert das nicht. Gott ist kein Kumpel. Wenn Jesus auf die Zeichenforderung von uns Menschen eingeht, und das hat er ja gemacht da beim Thomas, dann ist das immer pure Gnade. Dann ist das immer pure Barmherzigkeit, die sich eben nicht zwingen lässt. Weil eine Gnade, die sich zwingen lässt, wäre ja nicht mehr Gnade. Und eine Barmherzigkeit, die sich zwingen liest, wäre ja nicht mehr Barmherzigkeit. Und trotzdem tut es Gott. Immer wieder. Das, ich sage es nochmal, Jesus auf die Zeichenforderung von Thomas eingegangen ist, das ist pure Barmherzigkeit von ihm. Pure Gnade. Und genau diese Gnade hat Thomas jetzt im weiteren Verlauf erlebt von dieser Geschichte. Was ist nämlich passiert? Jesus erscheint erneut und unerwartet am engsten Jüngerkreis. Und jetzt ist auch der Thomas dabei. Wir haben es gehört und gelesen, der Thomas sagt kein Wort. Er kommt gar nicht dazu, jetzt seine Forderung auch bei Jesus zu deponieren. Manchmal sowieso leichter, seine Forderungen bei anderen zu deponieren, wo es gar nicht angeht, als bei der betroffenen Person. Aber er kommt gar nicht dazu. Jesus kommt ihm zuvor. Jesus übernimmt ungefragt die Initiative und geht auf den Wunsch von Thomas, den er noch gar nicht aussprechen konnte, fast wortwörtlich ein. Ich lese es nochmal. Vers 26, 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und jetzt geht's gerade weiter. Dann wandte er sich Thomas zu und forderte ihn auf, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Und reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Was passiert da? Da sehen wir ganz tief ins Hirteherz von Jesus. Das bewegt mich. Da tun wir einen tiefen Blick ins Herz von Jesus. Und was sehen wir im Herz von Jesus? Wir sehen, dass der Einzelne ihm wichtig ist. Wir sehen, dass der nicht da war, vielleicht sogar selbst verschuldet. Wir wissen es nicht. Es war ja gefährlich, als Gruppe zusammenzukommen. Darum haben sie auch Türen beschlossen in der damaligen Zeit. Vielleicht ist der Thomas drum ein bisschen weggegangen, weil es zu brenzlig ist. Auf jeden Fall hat er etwas verpasst. Aber das Herz von Jesus zeigt uns, dass Jesus auch der nicht da war, der es vielleicht sogar selber verschuldet hat, dass der ihm wichtig ist. Was sieht Jesus weiter noch? Er sieht, dass der Thomas in akuter Gefahr ist, innerlich zu zerbrechen. In akuter Gefahr ist, völligem Unglauben, völliger Verzweiflung zu verfallen. Aber Jesus sieht noch mehr. Sein Herz sieht mehr als alle anderen Herzen. Jesus sieht auch voraus. Er sieht, dass Thomas im späteren Dienst in Indien und dann später auch in Iran einen starken Widerstand wird erfahren. Und darum weiss Jesus, für seinen Dienst muss der Thomas und für sein Leben todsichere Gewissheit haben, dass Jesus wieder auferstanden ist. Und das war auch die Hauptbotschaft von den Aposteln. Dass der Jesus, der nach Kreuzigung wieder auferstanden ist. Und das ist die wichtigste Botschaft, weil daran hängt jede Rechtfertigung im Glauben. Daran hängt jede Wiedergeburt. Daran hängt jede Heilsgewissheit. Und daran, an dieser Tatsache, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist, hängt auch unsere ganze Zukunft. Weil Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, haben auch wir die Möglichkeit, ewig mit ihm zu leben. Und darum hat Jesus die Forderung von Thomas erfüllt, aus Liebe. Ich zitiere nochmal der feine Gerhard Meyer. Er sagt, das, was da Jesus zum Thomas sagt, das ist eine der liebevollsten Einladungen, die man im Neuen Testament findet, schön ausdrückt. Eine von den liebevollsten Einladungen. Jetzt mach das. Bring deine Finger, bring deine Hände und lang da rein. Und das löst jetzt, haben wir gelesen, beim Thomas eine tiefe Antwort aus. Er sagt jetzt eines der wichtigsten Bekenntnisse, die wir haben im Neuen Testament. Interessant. Voraus ist gegangen, wie es der Gerhard Meyer so schön sagt, eine von den liebevollsten Einladungen. Und auf die Einladung folgt jetzt eines der wichtigsten Bekenntnisse, die wir haben im Neuen Testament. Ein ganz kurzes, aber ein wichtiges, ein ganz zentrales. Der Thomas sagt anbetend, mein Herr und mein Gott. Ja, vorher zweimal gesagt, das ist eines der wichtigsten Bekenntnisse, die wir haben im Neuen Testament. Ein Dank an den nüchternen Thomas. Warum? Weil er in diesem Bekenntnis zwei ganz zentrale Aussagen macht. Und zwei zentrale Aussagen, die zusammengehören. Erstens sagt er mit dem einen ganz zentralen, sachlichen, oder man könnte sagen, nennt er einen faktischen Aspekt. Er sagt, Jesus ist als Mensch ganz Gott geblieben. Er ist Herr und Gott. Ich sage, er ist doch nebensächlich. Das wird immer wieder bestritten bis heute. Jemand hat mir erzählt aus eurer Mitte, wo zwei Frauen im Spital kürzlich passiert. Die eine ist Christin, die andere nicht. Und wo die andere gemerkt hat, dass die eine Christin ist, hat sie zu einer plötzlich gesagt, ja, der Jesus. Das ist schon ein Name. Er war ein guter Mensch und der hat unschuldig müssen für seine guten Ideale sterben am Kreuz. Da sagt Christin, ja natürlich, weil er Gottes Sohn ist für unsere Sünden. Dann sagt die andere, ja können Sie denken, Sohn Gottes, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Warum ist das so wichtig, das Bekenntnis von Thomas? Jesus ist Herr und Gott. Wenn Jesus als Mensch nicht auch ganz Gott geblieben wäre, dann könnte er gar nicht unser Erlöser sein. Die Sünde von uns Menschen hat auch wieder müssen durch Menschen gesühnt werden. Das verlangt Gottes Gerechtigkeit, juristisch. Das Gleiche muss mit der Gleichen gesühnt werden. Und so verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass eine echte Sühne, eine gültige Sühne, auch durch einen sündlosen Menschen muss geleistet werden. Das ist ja eigentlich auch logisch. Einer, der selber Schulden hat, kann doch nicht Schulden zahlen von anderen. Und darum ist Jesus ganz Gott geblieben als Mensch, als er am Kreuz gestorben ist. Das ist der erste zentrale Aspekt von diesem Bekenntnis. Der Thomas sagt zu Jesus, du bist Herr und du bist Gott. Mit dem sagt er, du bist definitiv der Erlöser von der ganzen Welt. Aber jetzt kommt noch etwas Zweites, was auch ganz zentral ist. Der Thomas sagt nämlich nicht nur, du bist Herr und du bist Gott, sondern er nennt zweimal das gleiche Wörtchen, und das ist ebenso wichtig, und das gehört zum anderen dazu. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Dieses Wörtchen mein ist ein Schlüsselwort, auch im Evangelium. Ein Schlüsselwort. Und darum ist der persönliche Aspekt von diesem Bekenntnis auch derart zentral. Denn solange man dem, dass Jesus Herr und Gott sein soll, nur theoretisch, nur rational zustimmen, solange hat das keine praktischen Auswirkungen in unserem Leben. Aber das Bekenntnis mein bedeutet, ich lasse mich ein in eine vertrauensvolle Beziehung zu dem Gott, zu Jesus, dem Sohn Gottes. Das Wörtchen mein bedeutet, sich dem Jesus ganz anvertrauen, seiner Führung. Und das Neue Testament braucht für das nochmal ein anderes Wort, das wichtig ist in dieser Geschichte, es hat 5 Buchstaben. Das Neue Testament sagt dem Glaube. Das Problem ist bei uns, dass wir oft das nur mit dem Verstand ergründen wollen. Kopfglaube. Aber das ist echter neutestamentlicher Glaube. Unser deutsches Wort Glaube kommt ja ursprünglich aus dem gotischen, alemannischen und heisst, eigentlich früher hat es geheißen, das Wort ist der Wortstamm angeloben. Oder wir haben heute noch das Wort verloben. Das ist Glaube. Sich jemandem ganz anvertrauen. Seiner Führung. Ich mache ganz ein einfaches Beispiel. Ich muss immer aufpassen bei so Beispielen. Ich bin schlecht beim Rechnen, aber ich glaube, es sind 27 Jahre her, wo Monika und ich wir uns verlobt haben. Wenn es nicht stimmt, höre ich es dann heute am Mittagstisch. Aber es ist ja gleich, ob es ganz stimmt. Wir haben uns verlobt und Monika hat ein Bekenntnis abgelegt bei der Verlobung, ohne dass sie das öffentlich gemacht hat, mit Wort, aber sie hat etwas bekennt. Was hat sie wohl bekennt bei der Verlobung? Es gäbe eine Möglichkeit, dass sie bekennt hätte, ich glaube ganz fest, dass unter den Millionen von Menschen, die es gibt auf dieser Welt, eine Person gibt, die Matthias Welz heisst. Das ist ja Glauben, oder? Aber der hätte ihr nichts genützt. Sie hat etwas anderes bekennt bei der Verlobung. Sie hat bekennt, ich vertraue mich mit allen Fasern, die ich habe und was ich bin, dem Matthias Welz an. Warum? Weil ich glaube, dass er der Mann für mein Leben ist. Das war ihr Bekenntnis an der Verlobung. Und jetzt möchte ich es auf den Thomas beziehen. Der Thomas hat genau das Gleiche bekennt, wo er sagt, mein Herr und Gott. Dann sagt der Thomas, ich vertraue mein Leben mit allen Fasern, die ich habe, dem Jesus an, weil ich glaube, das ist der Gott für mein Leben, weil ich glaube, das ist der Gott für meine ganze Ewigkeit, das ist mein Erlöser. Haben wir das verstanden? Und wenn du das heute Morgen noch nie gemacht hast, nur mit dem Kopf sagst, ja, ich glaube an Jesus, Sohn Gott, mach doch das heute Morgen. Vertrau dein Leben mit allen Fasern. Stellt euch vor, Monika hat sogar ihr ganzes Vermögen mir anvertraut. Darf ich ja fast nicht sagen. Und sie hat mehr gebracht, als ich kann. Aber das heisst Glauben. Wie sie geglaubt hat. Der Matthias, natürlich war das ein Risiko gewesen. Aber sie hat geglaubt, das ist der Mann fürs Leben. Und genau so hat es der Thomas da gemacht. Mein Herr und mein Gott. Und schön ist, erst dann wird der Glauben auch eine Realität im Alltag. Erst dann gibt es Heilsgewissheit. Erst wenn wir mit unseren ganzen Fasern, von unserem Sein und Leben, uns dem Jesus anvertrauen, mein Herr und Gott, erst dann können wir seine Leitung in unserem Leben immer wieder ganz real erfahren. Also ich fasse zusammen, weil Jesus Herr und Gott ist, ist er der Erlöser von dieser Welt, der sachliche Aspekt vom Glauben. Aber weil Jesus mein Herr und Gott ist, kann ich ihn als Erlöser jetzt auch ganz persönlich erfahren und persönliche Erlebnisse mit ihm machen. Und jetzt kommt noch der letzte Vers, der Vers 29, wir können ihn nicht auslassen. Um dieser Geschichte von Thomas gerecht zu werden. Und ich will dir auch diesen Vers nochmal lesen. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Was wird uns da gesagt? Da wird uns einerseits gesagt, es ist äußerst wertvoll, oder es kann äußerst wertvoll sein, sich durch Zeichen, sichtbare Zeichen, sich zum Glauben führen zu lassen. Das ist tatsächlich wertvoll. Das wollen wir gar nicht negieren. Aber Jesus sagt weiter, es gibt etwas, das ist noch wertvoller. Das ist noch beständiger als momentane Erfahrungen, als schnelllebige Gefühle. Und darum verbindet er jetzt seine Worte auch noch mit einer Seligpreisung. Ich lese es nochmal. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das andere ist nicht falsch. Aber glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wie machen wir das? Nicht sehen und nicht spüren und trotzdem glauben. Indem wir immer wieder neu unser Vertrauen aufs unveränderbare Wort Gottes abstützen. Indem wir immer wieder neu unser Vertrauen aufs unveränderbare Wort Gottes und seine Verheißungen aufbauen. Jesus sagt, es gibt nichts mehr, was unserem Leben mehr innere Stabilität und Beständigkeit und innere Freiheit gibt. Vor allem auch in den Stürmen vom Leben, in den Herausforderungen vom Leben, wenn wir unseren Glauben immer wieder neu, vor allem auf Gottes Wort abstützen, wie wir es am Anfang gehört haben im 1. Petrusbrief, der für ewig und immer gültig ist. Ich mache noch ein Beispiel dazu. Bei Beerdigungen singt man immer wieder mal das Lied so, nimm denn meine Hände und führe mich. Wisst ihr, wie das Lied entstanden ist? Das hat ganz eine junge Frau komponiert. Eine Verlobte. Und zwar bei dem Zeitpunkt, wo sie am Grab, frisch geschaufelten Grab, gestanden ist von ihrem Verlobten. Da hat sie das Lied, oder wenigstens das Wort, die Melodie weiss ich nicht, aber das Wort dichtet, so nimm denn meine Hände und führe mich. Und in der zweiten Strophe sagt Julia Hausmann, wo das Lied stammt, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, das heisst eben nicht gesehen, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Ja, warum weiß das Julia Hausmann überhaupt? Das kann jeder sagen. Warum weiß sie das ganz sicher? Ich hoffe, ihr kennt die Antwort. Woher weiß sie das? Aufgrund vom unveränderbaren Wort Gottes. Dort wird das zugesagt. Übrigens auch neuere Liederdichter erleben das. Immer wieder hört man mal den Vorwurf, ja, ihr Freikirche und ihr in der FG, ihr seid zu sehr Wort Gottes lastig, zu sehr Jesus lastig. Ich freue mich immer, wenn ich das höre, ein riesen Kompliment. Ich sage mal, das wollen wir genau sein. Nicht lastig, das Wort gefällt mir nicht, das, was ich finde, keine Last, sondern das Gegenteil. Ich würde sagen, wir wollen sein, Wort Gottes verankert und Jesus verankert. Das ist doch etwas Schönes. Ja, aber der Heilige Geist lässt ihn raus. Hört doch auf mit dem dummen Geschwätz. Wo Jesus ist, ist immer auch der Heilige Geist. Und wo der Heilige Geist ist, da ist immer auch Jesus. Und wenn wir mehr Jesus haben, dann haben wir auch mehr Heiligen Geist. Das müssen wir doch gar nicht diskutieren. Darum müssen wir uns immer wieder auf Jesus verankern lassen und ins Wort Gottes verankern lassen. Amen. Darf ich noch mit uns beten? Wir stehen auf dazu. Jesus, wir sind so froh für die Geschichte auch vom Thomas. Danke vielmals. Thomas können wir nicht mehr danken, aber dir, Jesus. Weil wir in dieser Geschichte so tief in dein Herz dürfen sehen. Wie wichtig dir der Einzelne ist. Wie wichtig dir auch der Nicht-Dagewesene ist. Ich bitte dich darum auch für die, die heute Morgen nicht da sind und hätten können da sein. Danke, dass sie dir wichtig sind. Und danke vielmals, dass du ganz sicher auferstanden bist und dass wir das auch ganz sicher dürfen wissen. Dass wir aufgrund von deiner Auferstehung dürfen ewiges Leben haben, Heilsgewissheit haben, gerettet dürfen sein. Und Jesus, hilf uns immer wieder auch, dass wir mit dem Thomas können immer wieder neu sagen, mein Herr und mein Gott. Hilf uns immer wieder, dass wir mit jeder Phase von unserem Leben unser Leben dir in die Hand geben. Schenke uns wieder auch den Mut. Danke für alle tiefe Geborgenheit, für alle Frieden, aus dieser Haltung vom Glauben unser Leben zurückfließt. Und lass uns das auch gerade in den nächsten Wochen erleben. Amen. Amen.